Hebräer 6. Wir sind heute in einer der schwierigsten und umstrittensten Stellen in der ganzen Bibel oder im Neuen Testament zumindest. Unter anderem spielt da auch die Frage mit, kann ein Christ seine Errettung verlieren? Heiß diskutierte Frage. Also schnallt euch an, bereitet euch mental darauf vor, es wird nicht einfach werden heute, ihr müsst dranbleiben, ihr müsst euch konzentrieren. Der Hebräerbrief ist eigentlich ein sehr begeisterndes Buch. Der Autor des Hebräerbriefs ist begeistert von Jesus, er ist beeindruckt von Jesus. Jesus ist der Größte, er ist der Beste, er ist der Einzigartigste. Er ist größer als die Propheten, er ist größer als die Engel, er ist größer als Mose, er ist größer als die alttestamentlichen Priester. Jesus ist Gott. Jesus ist das Opferlamm. Jesus ist der hohe Priester. Jesus ist der Mittler zwischen den Menschen und Gott. Jesus selbst hat gesagt, ich bin der einzige Weg zu Gott dem Vater. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben in Person. Und ich bete, dass wir uns beeindrucken lassen von Jesus. Und uns verlieben in Jesus, während wir diesen Brief hier studieren. Also der Hebräerbrief will uns begeistern für Jesus, will uns beeindrucken von Jesus. Auf der anderen Seite will der Hebräerbrief uns aber auch ernüchtern. Uns ermutigen, einen langen, ehrlichen Blick auf uns selbst zu werfen und uns selbst zu prüfen. Haben wir rettenden Glauben? Sind wir am Wachsen geistlich? Leben wir das Wort Gottes aus, das, was wir wissen. Also der Hebräerbrief will durchaus auch eine gewisse Ernsthaftigkeit in unser christliches Leben reinbringen. Und es gibt in unserer Kultur so diese Spaßkultur, so eine sehr oberflächliche Freude. Und das gibt es auch in christlichen Kreisen. Fällt es immer wieder mal auf, bei der Jesus Night, wenn man die Bands fragt, warum macht ihr das, was ihr macht? Und manche sagen dann, ja, wir wollen zeigen, dass auch Christen Spaß haben können. Okay, ich habe nichts gegen Spaß, wie ihr wisst. Ich schätze Spaß, ich schätze guten Humor. Spaß, wenn er heilig ist zumindest. Aber Spaß und Unterhaltung ist eigentlich nicht das wirkliche Ziel unseres Lebens. Menschen in der Welt leben sehr oft für Spaß. Viele Christen leben für Spaß, aber eigentlich ist das die falsche Ausrichtung unseres Lebens. Gott hat viel größere Ziele für uns. Und das Problem oft für diese Spaß-Christen ist, dass sie oft auch Schönwetter-Christen sind. Solange Spaß macht, ist es gut, da bin ich bei Jesus, Halleluja, hey cool, wir können Spaß haben, wir Christen. Aber was, wenn es schwierig wird? Was, wenn du verfolgt wirst? Wegen deinem Glauben, wenn es nicht populär ist, Jesus nachzufolgen, wenn es dich was kostet, was dann? Sagen viele, oh, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich wollte Spaß haben, wir sind keine Nachfolger. Und solche Leute möchte der Hebräerbrief ganz besonders ernüchtern. Es gibt einen qualitativen Unterschied zwischen oberflächlichem Spaß und tiefer Freude. Ihr kennt es, bin mir sicher. Es fühlt sich anders an, wenn du dich im Kabarett totlachst über irgendeinen Humor oder wenn du beschenkt wirst mit einem riesigen Geschenk. Zum Beispiel hat sich anders angefühlt für mich, als ich die Jennifer geheiratet habe an meinem Hochzeitstag, als sie da hier den Gang runtergelaufen ist und ihr Leben mir hingegeben hat. Das war eine andere Freude, als wenn ich Kabarettisten gucke und mich totlache. Das war eine tiefere Freude. Und so ist auch die Freude, die ich habe, dass Jesus sich mir hingegeben hat und dass er mich gerettet hat. Dass Jesus ein Leben für mich gegeben hat. Das ist was anderes, ne? Ihr versteht. Das schließt sich gegenseitig nicht aus. Ja, wir dürfen Spaß haben. Aber das Größere, das Wichtige ist diese wirkliche Freude. Das Tieferes. Und der Hebräerbrief will uns zu einer Ernsthaftigkeit ermuntern. Nicht zu einer Traurigkeit, Das ist auch ein Unterschied. Du kannst ernst sein und glücklich dabei. Aber das C.S. Lewis hat gesagt, es gibt eine Art von Freude und Staunen, die uns ernst macht. Ganz klar, die Größe, die Einzigartigkeit von Jesus verlangt nach Ernsthaftigkeit. Ihm nachfolgen, ihn kennen, das ist eine wichtige Sache. Das ist das Größte, was es überhaupt gibt. Und deswegen sollten wir ernsthaft dabei sein, das zu tun. Auf der anderen Seite, da werden wir uns heute drüber unterhalten, Jesus verlassen, das ist auch eine sehr ernsthafte Angelegenheit. Ohne Jesus gibt es kein Opfer für unsere Sünden. Da gibt es keine Gerechtigkeit vor Gott, da gibt es keine Annahme bei Gott, da gibt es keine Vergebung ohne ihn. Wie gesagt, Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und wir sehen diese Ermutigung an Jesus festzuhalten und durchzuhalten. Diese Ermutigung zieht sich durch den ganzen Brief, durch das ganze Buch. Das christliche Leben ist nicht ein schneller Sprint. Das christliche Leben ist mehr wie ein Ausdauerlauf. Wir brauchen Ausdauer. Wir müssen vorangehen, wir müssen dranbleiben, wir müssen beständig sein, wir müssen standhaft sein, wir müssen festhalten. Hebräerbrief 12, Vers 1, da heißt es, lasst uns jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen, den vor uns liegenden Wettlauf. Und wir haben in diesem Brief, der wahrscheinlich eine Predigt ist, 5 Warnungen davor, von Jesus abzufallen. Heute haben wir die vielleicht stärkste. Und der Schreiber des Briefes will die Leser nicht traurig machen. Im Gegenteil. Wir sollten Freude haben, wenn wir Jesus betrachten und darüber nachdenken, was er für uns getan hat. Aber der Schreiber will uns auch ernst machen, ernsthaft machen. Fokussieren auf das, was wirklich zählt. Und uns zur Umkehr bringen, wenn wir nicht ernst sind. Wenn wir nicht ernsthaft dabei sind. Lass uns mal kurz die Warnungen bzw. Ermahnungen anschauen, die wir bisher gesehen haben im Hebräerbrief. Kapitel 2, die Verse 1 bis 3. Deswegen müssen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa am Ziel vorbeigleiten, irgendwie abdriften. Denn wenn das durch Engel verkündete Wort fest war und jede Übertretung und jeder Ungehorsam gerechte Vergeltung empfing, wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Rettung missachten? Kapitel 3, Vers 6. Sein Haus sind wir, wenn wir die Freimütigkeit und den Ruhm der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Hier haben wir es wieder, standhaft bis zum Ende festhalten. Deshalb, wenn der Heilige Geist spricht heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht, wie in der Erbitterung an dem Tage der Versuchung in der Wüste. Vers 12, seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemandem von euch ein böses Herz des Unglaubens sei, im Abfall vom lebendigen Gott, sondern ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch Betrug der Sünde. Denn wir sind Teilhaber des Christus geworden, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis zum Ende standhaft festhalten. Also immer wieder sehen wir das hier, wahre Jünger haben einen standhaften, einen beständigen Glauben. Kapitel 4, Vers 11. Lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams falle. Und das bringt uns zu unserer heutigen Stelle, zu unserer heutigen Warnungsstelle. Der Kontext für die heutige Stelle ist, dass der Schreiber des Hebräerbriefs begonnen hat, uns zu zeigen, oder den Lesern zu zeigen, dass Jesus größer ist als die alttestamentlichen Hohenpriester. Jesus ist so wie dieser mysteriöse Priester im Alten Testament mit Namen Melchisedek, der ein Bild ist im Alten Testament für Jesus. Und im Kapitel 5, im Vers 11, hat er gesagt, ich fasse es mal in meine eigenen Worte, ich möchte euch eigentlich gern mehr darüber erzählen, aber ich bin mir nicht sicher, ob ihr reif genug dafür seid. Weil ihr seid wie geistliche Kleinkinder geworden. Das impliziert, ihr wart schon mal weiter, aber ihr entwickelt euch in die falsche Richtung. In Kapitel 6, in Vers 10, sehen wir, dass von diesen Empfängern des Briefes gesagt wird, dass sie Gott geliebt haben und den Geschwistern gedient haben und ihnen dienen. Also der Schreiber sagt durchaus, hey, ihr habt gute Frucht in eurem Leben und es gibt mir Zuversicht für euch, aber gleichzeitig sehe ich hier auch sehr bedenkliche Dinge in eurem Leben. Statt voranzugehen, statt stärker, mutiger, überzeugter, bestimmter zu werden in eurer Nachfolge und hinauszutreten und andere zu lehren, seid ihr im Hören träge geworden. Ihr seid müde, ihr seid geistig faul, abgestumpft, gleichgültig, ängstlich. Ihr lasst euch von anderen mit dem Löffel füttern, so wie kleine Kinder. Ihr wendet nicht auf euer Leben an, weil ihr in der Bibelstunde oder im Gottesdienst gehört habt oder was Gott in der stillen Zeit, wenn ihr Bibel lest, zu euch spricht. Ihr wendet es nicht an. Und ihr seid nicht darin geübt, das Gute vom Bösen zu unterscheiden. Und ihr seid bereit, Kompromisse einzugehen für ein bequemes, vielleicht ruhigeres Leben, statt dass ihr bereit seid, für Jesus Christus zu leiden und Verfolgung zu ertragen, Verlust zu erleiden. Eure Prioritäten sind schwammig. Das ist ein Problem. Und er hat gesagt, ihr habt eigentlich wieder nötig, dass ich euch nochmal diese ganz grundlegenden Glaubensbasics lehre, statt tiefe geistliche Wahrheiten. Hier diesen Zusammenhang zwischen alttestamentlichen Bildern und geistlicher Erfüllung im Neuen Testament. Und wir haben uns über die letzten Wochen einige von diesen grundlegenden Glaubensbasics angesehen, die der Schreiber hier als Beispiele aufführt. Lass uns nochmal lesen, ab Vers 1 im Kapitel 6. Deshalb wollen wir das Wort vom Anfang des Christus lassen und uns der vollen Reife zuwenden und nicht wieder einen Grund legen mit der Buße von toten Werken und dem Glauben an Gott, der Lehre von Waschungen und der Handauflegung, der Totenauferstehung und dem ewigen Gericht. Und dies wollen wir tun, wenn Gott es erlaubt. Also, trotz allem, dass sie so unreif sind, ist er zuversichtlich, dass sie noch nicht zu weit abgedriftet sind, dass noch genug von diesem Fundament übrig ist, dass er weiter darauf aufbauen kann. Wenn jemand sein Herz zu weit verhärtet, gibt es manchmal menschlich gesehen nicht wirklich viel, was man tun kann. Vers 4. Hier kommt die schwierige Stelle. Hier kommt die Herausforderung. Denn es ist unmöglich, diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Wort Gottes und die Kräfte des zukünftigen Zeitalters geschmeckt haben und doch abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, da sie für sich den Sohn Gottes wieder kreuzigen und dem Spott aussetzen. Bemerkt erstmal hier den Wechsel in die dritte Person. Er hat zu ihnen persönlich gesprochen und dann wird er nachher auch sagen, im Hinblick auf euch, wieder persönlich sind wir vom Besseren überzeugt. Aber jetzt hier spricht er in der dritten Person über diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind und so weiter. Also es ist hier eine allgemeine Aussage. Aber offensichtlich gab es Menschen, mit denen das so geschehen ist. Und wenn wir das so lesen, das ist eine schwer verdauliche Aussage, oder? Vor allem die Stelle, wo es heißt, dass es unmöglich ist, die vom Glauben abgefallen sind an Jesus, wieder zur Buße zu erneuern. Das ist schwer verdaulich, ne? Zweitens, wenn wir das so lesen, bedeutet das, dass ein Christ seine Errettung verlieren kann? Bedeutet das, dass es diese Floskel, die wir so oft hören, einmal gerettet, immer gerettet, dass das nicht wirklich stimmt? Beim ersten Durchlesen klingt es zumindest so, oder? Es gibt im Wesentlichen zwei große theologische Systeme über die Art und die Reihenfolge, wie Menschen gerettet werden. Erste ist Calvinismus, benannt nach Johannes Calvin. Die betonen sehr stark die Souveränität Gottes. Diese Bibelstellen, die über unsere Erwählung sprechen, dass Gott uns auserwählt vor Grundlegung der Welt, diese Stellen, also die Souveränität Gottes. Gott wählt aus, wen er rettet. Sie betonen auch die totale Gefallenheit des Menschen, dass ein Mensch aus sich selbst nicht zu Gott kommen kann, dass er nicht mal den Wunsch hat, es zu tun. Also wenn Gott nicht in dir wirkt und wenn Gott dich nicht erwählt, dann bist du verloren. Calvinismus lehrt eine unbedingte Erwählung. Das heißt, Gott wählt sich souverän die Menschen aus, die er retten will, unabhängig von irgendwas in diesen Menschen. Da gibt es keinen Unterschied in den Menschen, die er auswählt, zu den Menschen, die er nicht auswählt. Das hat nichts mit denen zu tun. Ob Gott einen Menschen auswählt oder nicht, das ist seine souveräne Entscheidung. Und wir wissen eigentlich nicht wirklich, warum er manche auswählt und andere nicht. Aber so ist es. Erwählung, Errettung ist nicht an irgendeine Bedingung geknüpft. Das hat nichts mit dir zu tun eigentlich. Das ist ganz allein Gottes Ding. Calvinisten gehen sogar so weit zu sagen, dass Jesus nur für diese Auserwählten gestorben ist, die er retten wollte, nicht für alle Menschen. Wozu auch, wenn er sie nicht retten will, ist nur für die gestorben, die er auserwählen wollte. Calvinismus lehrt unwiderstehliche Gnade. Das heißt, wenn Gott dich auserwählen will, dann wirkt er durch seinen Heiligen Geist so unwiderstehlich in deinem Leben, dass du gar nicht Nein sagen kannst, wirklich. Gott schenkt dir zuerst die Wiedergeburt in deinem Herzen, Gott schenkt dir zuerst ein neues Herz und dann schenkt Gott dir Glauben, das ist Teil seines Erlösungspakets und dann kannst du und willst du auch gar nicht widerstehen. Also Gott wirkt auf eine unwiderstehliche Art und Weise auf deinem Herzen. Und die Reihenfolge ist folgendermaßen: Zuerst schenkt dir Gott die neue Geburt und dann bekehrst du dich als Folge darauf. Also, um es anders zu sagen, du glaubst, weil du auserwählt bist, nicht du bist auserwählt, weil du glaubst. Versteht ihr? Und dann rechtfertigt dich Gott aufgrund des Glaubens, den er dir geschenkt hat. Und in dieser Sicht der Calvinisten, das ist nur logisch, wenn Errettung nichts mit dir zu tun hat, dann kannst du es auch nicht verlieren. Ist klar. Ist nur logisch. Ist das eine System des Calvinismus. Betont die Souveränität Gottes. Zweites System ist nach dem Theologen Arminius benannt. Und er betont mehr die Verantwortlichkeit des Menschen. Das heißt, diese Bibelstellen, die wir in der Bibel finden, die Menschen dazu aufrufen, zu Jesus zu kommen, zu glauben, und der, der glaubt, der wird gerettet werden. Diese Stellen. Arminius, zumindest hier der historische, ursprüngliche Arminianismus, auch der betont die totale Gefallenheit des Menschen. Das heißt, ohne Gottes Wirken bist du hoffnungslos verloren. Aber Arminius hat aber geglaubt, dass Gott allen Menschen Gnade schenkt. Er gibt allen Menschen Entwicklungshilfe, sodass sie zu Gott kommen können, wenn sie nur wollen. Das ist ein Unterschied. Nicht nur den Auserwählten, sondern Gott schenkt seine Gnade allen Menschen. Jesus ist auch für alle gestorben. Gott will, dass alle gerettet werden. Und nicht nur ein paar. Das ist ein Unterschied. Arminius hat aber auch bedingte Erwählung gelehrt. Also die Auserwählung, dass Gott dich auswählt, das ist an eine Bedingung geknüpft und diese Bedingung ist dein Glaube. Gott wählt nur die aus, die glauben. Und weil Gott allwissend ist, weiß er, ob du glauben wirst oder nicht, und kann dich auserwählen vor Grundlegung der Welt. Das ist Gottes Vorhersehung. Aber trotzdem, Auserwählung ist bedingt, nämlich durch deinen Glauben. Und dann lehrt Arminius auch widerstehbare Gnade. Das heißt, Gott bringt Menschen durch seine Gnade, ohne die geht's nicht. Gott bringt seine Menschen durch Gnade so weit, dass sie glauben können, wenn sie wollen. Gott öffnet die Augen, aber Menschen können diesem Wirken des Heiligen Geistes an ihrem Herzen widerstehen. Gott zwingt niemanden zu glauben. Das ist die Entscheidung der Menschen. Aber wie gesagt, Gott wählt nur diejenigen aus zur Errettung, die an Jesus Christus glauben. Also in dem System kommt zuerst Glaube und die Bekehrung und dann kommt die Rechtfertigung und die Neugeburt als Reaktion darauf. Alles klar an dem Punkt noch? Ist nicht ganz einfach. Ja.
Vielleicht, also ich habe da eine ähnliche Erklärung, wo es vielleicht klarer wird. Also in Jesus Christus auserwählt. Also das heißt für mich, Gott weist also darauf hin, da ist die Rettung in meinem Sohn Jesus Christus. Jetzt die Frage, wer nimmt diesen Weg an?
Ja.
Muss auch ablehnen. Also nur in ihm gibt es diese Erlösung der Rettung.
Da stimmen alle überein, ne? Ja.
So, und jetzt die Frage, habe ich es nötig? Oder bin ich so gut, ich brauche das nicht? So irgendwie habe ich es für mich.
Ja, natürlich ist niemand so gut und alle brauchen ihn. Ne?
Also Gott sagt ja, dass niemand, der gerecht wird, also
ja.
Schuldig. Die Frage ist, kann ich zu ihm? Sehe ich das so? Oder sage ich, ich glaube nicht.
Ist ja vor der Demut, ne? Aber versteht ihr diese zwei Systeme? Und ich denke, wenn ihr mir schon länger zuhört, dann ist euch klar, dass ich eher zu der arminianistischen Sicht der Dinge neige. Für die Arminianisten ist dieser Vers hier oder diese Verse hier in Hebräerbrief 6 kein Problem. Zumindest theologisch nicht. Das ist vielleicht emotional beunruhigend, aber es passt eigentlich ganz gut in ihr System. Das wäre eine Belegstelle, ne, zum Beispiel. Hier. Also wenn Errettung bedingt ist, geknüpft ist an eine Bedingung und diese Bedingung ist unser Glaube und wenn du als Mensch etwas damit zu tun hast, dann kannst du diese Errettung auch verlieren, wenn die Bedingung nicht mehr erfüllt ist. Das ist nur logisch. Wenn du dich entscheidest, ich will nicht mehr an Jesus glauben, ich will nicht mehr auf Jesus vertrauen für meine Errettung, dann verlierst du auch deine Errettung, weil die Bedingung des Glaubens nicht mehr da ist. Das ist nur logisch. Vielleicht ist verlieren der falsche Ausdruck. Ich meine, niemand verliert seine Errettung. Also, ups, ich habe sie gerade gehabt, wo habe ich sie verloren? Nee, vielleicht ist es besser zu sagen, wir verlassen unsere Errettung. Wir verlassen Jesus, der unsere Errettung ist. Was damit nicht gemeint ist, dass du deine Errettung verlierst, wenn du in eine Sünde reinfällst. Oder wenn du einen Durchhänger hast in deinem Glauben oder Zweifel hast. Der Teufel liebt es, diese Bibelstelle aus dem Kontext zu nehmen und an die falsche Gruppe anzuwenden und Menschen zu verdammen. Machtvolles Werkzeug in der Hand des Teufels, diese Bibelstelle. Leute zu verdammen. Sagen, du hast gesündigt, du bist weggelaufen von Jesus, du hast Zweifel, hey, du kannst nie wieder zurückkommen. Es ist unmöglich, dass du wieder Buße tust. Das ist eine Lüge. Denk das an das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Wenn ein Mensch sich Sorgen macht, kann ich wieder zurückkommen? Habe ich irgendwo die unvergebbare Sünde begangen? Dann ist es ein starkes Zeichen, dass du nicht abgefallen bist. Wenn du Buße tun willst, wenn du zu Jesus zurückkommen willst. Es gibt einen Unterschied zwischen Fallen und Abfallen. Abfallen ist eine bewusste Entscheidung, nicht mehr auf Jesus vertrauen zu wollen und ihn für immer zu verlassen und abzulehnen. Zum Beispiel zurückzugehen zu den alttestamentlichen Tieropfern. Das war die Versuchung der hebräischen Christen hier. Ich möchte nicht verfolgt werden, deswegen vertraue ich nicht mehr länger auf Jesus, ich gehe zurück und vertraue wieder auf ein Tieropfer für die Vergebung meiner Sünden. und ich gehe zurück. Vertraue auf Meditation und meine Yoga-Übungen oder auf meine guten Werke, die Selbstgerechtigkeit. Und ich vertraue darauf, wenn ich mich im Supermarkt in einer Gruppe von Ungläubigen in die Luft sprenge als Selbstmordattentäter, dass das mich in den Himmel bringen will. Das ist, was Abfallen bedeutet. Es ist zu sagen, ich will nichts mehr von Jesus wissen, ich gehe wieder zurück zur Selbsterlösung. Und wenn du das tust, dann heißt es hier, die kreuzigen Jesus wieder für sich selbst. Sie ledern ihn ab, wie der Hohe Rat das getan hat und ihn gekreuzigt hat. Sie setzen ihm Spott aus. Solche Menschen spucken Jesus eigentlich an. Spotten ihn und schätzen ihn gering eigentlich. Wie die hohen Priester und die Leiter Israels, das zur Zeit Jesu getan haben. Und nichts bringt der Sache Jesu mehr Hohn, als wenn ein Nachfolger oder ein scheinbarer Nachfolger, zumindest ein Insider, sich gegen ihn wendet und im Prinzip sagt, hey, Jesus ist es nicht wert. Also Abfall ist eine willentliche Entscheidung, nicht mehr auf Jesus vertrauen zu wollen. Sondern es nicht vermischen, dass wer sagt, oh, ich bin in Sünde gefallen, deswegen bin ich in dieser Situation. Niemand und nichts kann dich trennen von Gott, von Jesus, von der Liebe Gottes. Nur du selbst, du kannst dich trennen, zumindest in diesem Denken des Arminius, wenn du Jesus ablehnst. Chuck Smith hat mal Folgendes gesagt, als er gefragt wurde, kann ein Christ seine Rettung verlieren? Er hat gesagt, ich weiß, solange ich in Jesus bin, bin ich sicher und ich habe nicht vor, das zu ändern. Also wenn du nicht in Jesus bist, dann bist du nicht gerettet. Da stimmen eigentlich alle überein. Da würden auch die Calvinisten damit übereinstimmen. Kein bibeltreuer Christ würde dir sagen, wenn du Jesus verlässt, dann bist du immer noch gerettet. Also in der Sache, im Ergebnis stimmen eigentlich alle überein. Der Blickwinkel ist etwas anders. Calvinisten würden sagen, oder erstmal umgekehrt bleiben bei den Arminianisten, wenn wir das gerade durchgemacht haben, die würden sagen, du hast deine Errettung verlassen, du hast Jesus verlassen. Deswegen bist du nicht mehr gerettet. Du warst gerettet, aber hast es verlassen. Ein Calvinist würde sagen, wenn du von Jesus abfällst, dann ist das ein Zeichen, dass du nie wirklich gerettet warst, dass du nie auserwählt warst, weil echte Christen fallen nicht von Jesus ab. Also wie gesagt, das Endergebnis ist dasselbe. Alle würden sagen, du bist nicht gerettet ohne Jesus. Der Blickwinkel ist ein bisschen unterschiedlich. Echte Christen fallen nicht von Jesus ab. Du warst vielleicht ein bisschen religiös, hattest intellektuellen Glauben, aber nicht rettenden Glauben, wenn du wieder von Jesus abfällst. Für Calvinisten zeigt die Beschreibung der Abgefallenen hier, wie tiefe geistliche Erfahrungen ein Mensch machen kann, wie nahe er der Rettung kommen kann und trotzdem verloren gehen kann. Das Ganze ist natürlich völlig vereinfacht, grob vereinfacht, was ich euch hier erzähle. Viel komplizierter, aber ich möchte, dass ihr diesen Hintergrund versteht. Ich erzähle es euch deswegen, damit ihr versteht, mit welchen unterschiedlichen Brillen unterschiedliche Christen diese Stelle lesen. Die Tatsache ist, diese Menschen, von denen hier berichtet wird, die haben alle 6 Erfahrungen hier gemacht. Sie sind erleuchtet worden, sie haben die himmlische Gabe geschmeckt, sie sind des Heiligen Geistes teilhaftig geworden, sie haben das gute Wort Gottes geschmeckt, sie haben die Kräfte des zukünftigen Zeitalters geschmeckt, Gottes Wirken erlebt und sie sind abgefallen. Für mich klingt das so, als wären das Christen, wenn ich diese Beschreibung hier lese. Aber Christen, die abgefallen sind. Und der Hebräerbrief ermahnt uns immer wieder. Wie gesagt, Hebräer 3. Seht zu, Brüder, spricht hier zu den Geschwistern, dass nicht etwa jemand von euch ein böses Herz des Unglaubens habe im Abfall vom lebendigen Gott. Das wäre die arminianistische Erklärung. Das sind Christen, die abgefallen sind. Calvinisten haben ein bisschen größere Probleme mit diesen Versen, passen nicht so gut in ihr System, haben verschiedene Erklärungen. Also Calvin hat gesagt, eben, dass diese Menschen, die hier beschrieben sind, keine wahren Christen waren. Die waren ein Stück weit berührt vom Heiligen Geist. Sie waren unter Gottes Wort, vielleicht in der christlichen Familie aufgewachsen, in Gottesdienst gegangen, haben Gottes Wort gehört. Sie haben Gottes Wirken miterlebt. Sie waren nahe daran, gerettet zu werden. Sie hatten einen gewissen Glauben, aber keinen rettenden Glauben. Wie diejenigen in der Bibel im Gleichnis, die zu Jesus gekommen sind oder vor Gott gekommen sind und gesagt haben, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und so wunderbare große Sachen gemacht, und der Herr wird ihnen antworten, weicht von mir, ihr Übeltäter, ich habe euch nie gekannt. Calvinisten würden sagen, guckt hier, es steht hier, sie haben das Wort Gottes geschmeckt. Sie haben geschmeckt, aber sie haben es nicht wirklich gegessen. Das ganze Paket. Sie hatten nicht die volle Erfahrung. Und dass sie abfallen, dass sie abgefallen sind von Jesus, das beweist, dass sie nie echte Christen waren. Problem, was ich damit habe, ist, dass es im Kapitel 2, im Vers 9 heißt, dass Jesus für jeden den Tod geschmeckt hat. Ich denke, er war nicht ein bisschen tot, sondern es war die volle Erfahrung. Und die natürlichste Annahme wäre, wenn der Autor das Wort da so gebraucht, dass er es auch hier so gebraucht, und dass er, wenn er hier sagt, sie haben das Wort Gottes geschmeckt und diese zukünftigen Dinge, dass auch hier die Rede ist von Menschen mit der vollen christlichen Erfahrung. Zweiter Erklärungsversuch ist, es gibt Leute, die sagen, das ist nur ein hypothetischer Fall. Also ein echter Christ kann nicht wirklich vom Glauben abfallen, aber um diese Christen dazu zu motivieren, an Jesus dran zu bleiben, konstruiert der Autor hier so einen hypothetischen Fall, der in der Praxis nicht wirklich eintreffen könnte. Also wenn ihr von Jesus wegfallen würdet, wenn das möglich wäre, dann könntet ihr nicht mehr zur Buße erneuert werden. Aber es ist eigentlich nicht wirklich möglich. Für mich persönlich macht diese Erklärung nicht wirklich Sinn. Eine Warnung, die nicht möglich ist, ist keine große Motivation, oder? Es ist nicht wirklich eine Warnung. Wenn ich so sage, pass auf, dass dich kein UFO trifft oder so, wie besorgt wirst du sein? Ne? Gibt noch ein paar andere Erklärungsmöglichkeiten, aber diese sind die häufigsten. Ihr könnt es selber studieren, könnt zu euren eigenen Schlussfolgerungen kommen. Ich persönlich fühle mich keinem theologischen System verpflichtet. Ich fühle mich nur dem Wort Gottes verpflichtet. Ich liebe Geschwister mit beiden Überzeugungen. Studiere für euch selbst. Kommt zu eurer Überzeugung. Ich wollte nur, dass ihr den Hintergrund versteht, wenn ihr verschiedene Auslegungen hört, von dieser Ausleger kommen, von welcher Seite. Wie auch immer, wir haben hier Menschen, die die Beziehung mit Jesus gekostet haben, die ihm vertraut haben, die ihm zumindest super nahe gekommen sind, gerettet zu werden, und sie wenden sich von Jesus ab und sie lehnen ihn ab. Und es ist scheinbar hoffnungslos und endgültig, es steht hier, es ist unmöglich, sie wieder zur Buße zu erneuern. Aber ich meine, wie sehr muss jemand sein Herz verhärten, damit er Jesus verlässt? Oder vielleicht ist es, dass Gott die Entscheidung akzeptiert, einfach irgendwann. Und deswegen ist es nicht mehr möglich. Wie gesagt, ein Calvinist würde sagen, das beweist, dass er nicht auserwählt ist. Aber es ist hart, diese Aussage, oder? Es ist unmöglich, sie wieder zur Buße zu erneuern. Manche haben versucht, das abzufedern. Sagen, es ist unmöglich, sie zur Buße zu erneuern, solange sie diese Einstellung haben. Oder ich habe einen Ausleger gehört, der hat eine Parallele gezogen zu der Geschichte, wo dieser Reiche zu Jesus kommt und Jesus sagt, eins fehlt dir noch, gib alles, was du hast, den Armen, und dann folge mir nach. Und der ging traurig weg und Jesus hat gesagt, oh Mann, es ist einfacher, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes geht, dass ein Reicher gerettet wird. Und dann haben die Jünger gesagt, oh, wenn das so ist, wer kann gerettet werden? Und Jesus hat gesagt, bei Menschen ist es unmöglich, aber was bei Menschen unmöglich ist, das ist möglich bei Gott. habe einen Ausleger gehört, der hat gesagt, okay, für Menschen ist es unmöglich, die wieder zur Buße zu erneuern, aber was für Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Wieder, ich überlasse es euch, mit diesem Vers zu ringen. Auf jeden Fall im Hebräer 12, Vers 16 wird wieder gesagt, achtet darauf, dass nicht jemand ein Gottloser sei, wie Esau, und hier haben wir ein Beispiel aus dem Alten Testament, wie Esau, der für eine Speise sein Erstgeburtsrecht verkaufte, denn ihr wisst, dass er auch nachher, als er den Segen erben wollte, verworfen wurde, denn er fand keinen Raum zur Buße, obgleich er sie mit Tränen eifrig suchte. Der Zug war abgefahren für den Esau, weil sein Bruder Jakob hat den Segen bekommen und Isaac hatte keinen zweiten Segen für ihn. Manchmal scheint es Entscheidungen zu geben, die nicht rückgängig zu machen sind, die endgültig sind. Wie auch immer, ihr ringt mit Gottes Wort, was Gott hier sagt. Vers 7, denn ein Land, das den häufig darauf kommenden Regen trinkt und nützliches Kraut hervorbringt, für diejenigen, um deren Willen es auch bebaut wird, empfängt Segen von Gott. Wenn es aber Dornen und Disteln hervorbringt, so ist es unbrauchbar und dem Fluch nahe, der am Ende zur Verbrennung führt. Also wieder ein ähnliches Bild wie im Gleichnis von dem Seemann. Unterschiedliche Böden oder unterschiedliche Frucht, die Herzensböden bringen. Illustration ist hier, ihr seid gesegnet von Gott, wie ein Land, das gut bewässert wird. Und so ein Land sollte eigentlich Frucht bringen. Und wir sollen Frucht bringen für Gott. Und wer kann es dem Bauern übel nehmen, wenn ein Feld abbrennt, das trotz allem, dem Regen und dem Düngen und all dem, was er hier tut für das Feld, wenn es trotzdem nur Dornen und Disteln hervorbringt. Wenn in deinem Leben schlechte Frucht sichtbar ist, dann ist das Problem nicht bei Gott. Er lässt es regnen, auf die Gerechten, auf die Ungerechten. Er schenkt Gnade. Dann ist das Problem bei dir, beim harten Herzen. Und das ist die Warnung hier. Was ist der Punkt für uns? Was ist die Absicht hier? Was ist die Anwendung für uns? Ich denke, ganz einfach. Werde keiner, der von Jesus abfällt. Und seht, dass Abfall von Jesus nicht plötzlich passiert. Dass es normalerweise ein Prozess ist. Wir haben schon viel darüber gelesen im Hebräerbrief, in diesen Warnungen. Unglaube, Ungehorsam, Rebellion, das Herz verhärten, dann wirst du träge. Das ist der Kontext hier. Das Problem in dem Abschnitt war, dass sie träge geworden sind, das Wort Gottes wirklich auf ihr Leben anzuwenden. Und Jakobus warnt uns davor oder sagt, seid nicht nur Hörer des Wortes, liebe Brüder, die sich selbst betrügen, sondern seid Täter des Wortes. Wahrer Glaube, echter Glaube hat Taten, hat Frucht. Wir dürfen Gottes Wort nie irgendwie nur akademisch studieren oder lesen. Einfach als Wissensgewinn und damit wir bessere Theologen werden und mehr wissen. Nee, wir müssen Gottes Wort auf unser Leben anwenden. Das ist überlebenswichtig für uns Christen. Prüf dich, wie du heute Morgen hier sitzt. Hast du die Haltung, ich will das, was Gott mir sagt, auf mein Leben anwenden? Das ist so wichtig. Wenn du das nicht hast, dann bist du schon in diesem Prozess, bist du schon träge geworden. Musst du Buße tun. Wenn wir Gottes Wort lesen, wollen wir immer fragen, hey, was sagt mir dieses Wort, was sagt es mir über Gott? Und was sagt es mir über mich selbst? Und gibt es da irgendwas, was ich tun soll? Wie kann ich das, was ich hier lese, auf mein Leben anwenden? Und wenn die Frage stellt, wird Gott sehr gern bereit sein, durch den Heiligen Geist euch das persönlich zu machen und konkret zu machen. Aber es ist wichtig, dass wir das, was wir hier lesen in Gottes Wort, dass wir es tun. Weil Wissen allein, das wird unser Leben nicht verändern. Glaube ohne Werke ist tot. Jesus sagt, Wer meine Worte nur hört und sie nicht tut, der ist wie einer, der sein Lebenshaus auf Sand baut und irgendwann, wenn die Stürme und der Regen kommen, wird es weggeschwemmt. Hat keinen Bestand. Der ist der kluge Mann, der sein Haus auf dem Felsen baut. Es hat Bestand. Und das ist derjenige, der mein Wort hört und es tut, es auslebt, es anwendet auf sein persönliches Leben, sagt Jesus. Also Anwendung. Der Hebräerbrief will uns nüchtern machen, ernsthaft machen. Betrachte dich selbst mal nüchtern, ehrlich. Und frag dich, wie höre ich Gottes Wort? Wie sieht mein Leben aus? Schau auf die Richtung deines Lebens. Bin ich am Wachsen im Glauben, in der Beziehung mit Jesus? Oder bin ich am Erkalten? Bin ich am Abfallen? Welche Richtung entwickelt sich dein Leben? In welche Richtung entwickelt sich deine Beziehung mit Gott? Christliches Leben ist immer in Bewegung. Es gibt keinen Stillstand. Wenn wir anfangen, still zu stehen, dann ist es eigentlich schon der Anfang, dass wir erkalten, dass wir zurückbleiben. Ringt um diese Dinge. Wir sehen hier, dass es möglich ist, dass Menschen mit tiefer geistlichen Erfahrung sich trotzdem von Jesus abwenden. Und wir können jetzt debattieren, ob das wirklich völlig Gläubige waren oder nicht, oder wie groß deren Glaube ist. Sicher ist für uns, du willst keiner von denen sein, oder? Die von Jesus abfallen. Die Anwendung ist, bleib dran an Jesus. Halt fest an ihm. Und Gott sei Dank endet dieser Abschnitt hier nicht mit Abfall. Ich möchte da auch nicht enden. Das wäre irgendwie so ein deprimierendes Ende heute Morgen. Deswegen lasst uns hier weiterlesen und für die schwierigen Verse mehr Zeit genommen. Wir werden das jetzt ein bisschen beschleunigen. Vers 9. Wir aber sind, wenn wir auch so reden, im Hinblick auf euch, Geliebte, vom Besseren und zum Heildienlichen überzeugt. Denn Gott ist nicht ungerecht, eures Werkes zu vergessen und der Liebe, die ihr gegen seinen Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen gedient habt und tut. Also die Empfänger des Briefes sind so wie auch wir. Der Autor schaut ihr Leben an und sagt, hey, da gibt es manche Dinge, da bin ich wirklich besorgt, was ich da sehe in eurem Leben. Und wenn ihr es weiter so schleifen lässt, dann könnte das wirklich geistig gefährlich werden für euch. Aber auf der anderen Seite gibt es halt nur schlechte Tendenzen in ihrem Leben, sondern auch gute Frucht. Gute Frucht ist Liebe. Frucht des Geistes. Sie haben den Geschwistern gedient und sie dienen ihnen. Liebe, 1. Johannes 3,14, wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Und Liebe ist praktisch, wir können nicht abstrakt lieben. Johannes schreibt weiter, hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Das ist Liebe, Hingabe. Und so sind auch wir schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinem Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Also praktische Liebe. Das ist ein gutes Zeichen, wenn du das hast in deinem Leben. Das ist ermutigend, dass du auf dem richtigen Weg bist. Das ist eine Frucht des Geistes. Checkpoint. Wie steht es um die Liebe in deinem Leben? Bist du jemand, der Opfer bringt für andere, der das tun kann, oder bist du zu selbstsüchtig? Hieran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind und wir werden vor ihm unser Herz zur Ruhe bringen, wenn wir lieben. Das ist ein ermutigendes Zeichen. Und der Autor des Hebräerbriefes macht ihn zuversichtlich, dass die Empfänger des Briefes noch nicht an diesem Punkt des Abfalls angelangt sind. Solange die Herzen weich genug sind, ist es wichtig, dass wir richtige Entscheidungen treffen. Er spricht zu uns. Das Gute zu bestärken, den Glauben fest zu halten. Also wichtig, in welche Richtung du gehst, geistig gesprochen, in deinem Leben. Ernsthaftigkeit, dazu möchte er uns ermutigen. Wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Eifer um die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende beweise, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißungen erben. Also Glaube und Ausharren, das ist wichtig. Besonders in Zeiten der Verfolgung, besonders wenn es nicht populär ist, für Jesus zu leben, wenn du Nachteile hast. Das Leben mit Jesus ist eine Beziehung. Gott will nicht nur irgendwo, dass wir religiöse Menschen sind, äußerlich religiös. Es geht um eine Beziehung. Und die Beziehung zwischen dir und Jesus, das ist ein Bund. So wie die Ehe. In guten und in schlechten Tagen. Hingabe. Und wenn du keine Beziehung hast, dann wirst du auch nicht gewillt sein, einen Preis dafür zu bezahlen. Aber wenn du eine Beziehung hast, dann gewinnt Hingabe eigentlich gerade erst in diesen schwierigen Zeiten wirklich an Bedeutung. Weil meiner Frau hingegeben zu sein, wenn wir verliebt sind und alles gut läuft und lalalala, rosa-rote Brille, das ist einfach, oder? Das braucht nicht viel Hingabe. Der Test ist, wenn es schwierig wird, wenn wir Konflikte haben, wenn die Emotionen vielleicht mal nicht so da sind. Und das ist normal, das gehört zum Leben. Jede Beziehung durchläuft so unterschiedliche Phasen. Aber es ist eine Hingabe. In guten und in schlechten Tagen. Du wirst die Geliebte oder den Geliebten nicht verlassen, nur weil es schwer ist. Du wirst ausharren. Und das ist die höchste Form der Liebe. Mit jemandem gemeinsam durch dick und dünn zu gehen. Das ist wahre Liebe. So, wie sieht es bei dir aus mit Hingabe? Bist du ein Schönwetter-Christ? Oder bist du bereit zu leiden für Christus? Prüf dich, damit du nicht eines Tages mal hörst, hey, geh weg von mir, ich habe dich nie wirklich gekannt. Er sagt hier den Zuhörern, seid nicht Nachahmer von schlechten Vorbildern, so wie dem Esau im Alten Testament oder diesen Abgefallenen, von denen er hier erzählt hat, sondern nehmt euch gute Vorbilder wie den Abraham und folgt denen nach. Und alle Heiligen des Alten und des Neuen Testaments, die haben eines gemeinsam, sie hatten Ausdauer in ihrem Glauben und ihrer Nachfolge. Und er erwähnt jetzt als Beispiel den Abraham, den Vater der Glaubenden. Sozusagen als Kontrastprogramm zu den Abgefallenen, die wir gerade vorhin gesehen haben. Vers 13, denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er bei sich selbst, weil er bei keinem Größeren schwören konnte. Also wir schwören immer bei einem Größeren. Ja? Wenn du irgendjemandem versichern willst, dass du wirklich die Wahrheit sagst, sagst du nicht, hey, ich schwör's bei meiner Socke oder bei meinem Hamster oder so, sondern du schwörst bei einem Größeren, sagst, ich schwör bei Gott. Oder wir schwören auf die Bibel. Also, ich meine es wirklich ernst. Aber Gott konnte bei keinem Größeren schwören, er ist schon der Größte. Also schwor er bei sich selbst. Und sprach, wahrlich, reichlich werde ich dich segnen und sehr werde ich dich mehren. Das Bekannte ist, dass Abraham an diesem Punkt in seinem Leben und seine Frau, die waren beide sehr alt, weit jenseits der Wechseljahre, und sie hatten keine Kinder. Und Gott gibt ihnen hier die Verheißung und schwört ihm, du wirst viele Nachkommen haben. Abraham, du alter Knacker. Und so erlangte er, indem er ausharrte, die Verheißung. Abraham ist ein Vorbild, er hat ausgeharrt. Er hat Gott geglaubt. Er vertraute Gott, dass er ihm einen Sohn schenken wird und Nachkommen schenken wird, dieser Verheißung mit Ausdauer. Ungefähr 25 Jahre lang. Wie gefällt euch das? Du wirst immer älter. War 75, als Gott das erste Mal zu ihm gesprochen hat über Nachkommen. Wie würde euch das gefallen, mit 75 noch 25 Jahre warten auf einen Sohn? Und er war nicht ohne Durchhänger, denkt an Ismael. Aber er hat ausgeharrt. Und schließlich, als er 100 Jahre alt war, hat er den verheißenen Sohn bekommen, so wie Gott es verheißen hat. Und durch ihn, der Messias, hat er die Verheißung in ihm, in deinem Nachkommen. Einzahl Jesus werden gesegnet werden, alle Nationen, alle Menschen. Das ist auch eine Verheißung, die für uns gilt. Also hier Abraham als Vorbild. Und so erlangte er, indem er ausharrte, die Verheißung. Denn Menschen schwören bei einem Größeren und der Eid ist ihnen zur Bestätigung ein Ende eines Widerspruchs. Deshalb hat sich Gott, da den Erben der Verheißung die Unwandelbarkeit seines Ratschlusses noch viel deutlicher beweisen wollte, die Erben der Verheißung, das sind wir, und weil er uns zeigen wollte, die Unwandelbarkeit seines Ratschlusses, wenn uns das ganz deutlich beweisen wollte, hat uns auch zusätzlich mit einem Eid verbürgt, damit wir durch zwei unveränderliche Dinge, eben das Wort Gottes und den Eid Gottes, ich meine, Gott braucht keinen Eid, weil er nicht lügen kann. Gott ist die Wahrheit. Aber um dessen Willen, damit wir noch mehr Sicherheit haben, gibt uns zusätzlich noch ein Eid obendrauf. Damit wir durch zwei unveränderliche Dinge, bei denen Gott doch unmöglich lügen kann, einen starken Trost hätten, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die vorhandene Hoffnung zu ergreifen. Diese haben wir als einen sicheren und festen Anker der Seele, die in das Innere des Vorhangs hineinreicht, wohin Jesus als Vorläufer für uns hineingegangen ist, der nach der Ordnung Melchisedeks Hohepriester in Ewigkeit geworden ist. Ich mag das hier, die vorhandene Hoffnung ergreifen. Hey, es gibt eine Hoffnung. Es gibt eine Hoffnung für Sünder. Jesus hat Errettung bereitet für uns. Und durch unsere Hoffnung auf Jesus haben wir einen sicheren Anker. Unsere Seele ist sicher und fest verankert, wenn wir auf Jesus vertrauen, sagt er uns hier. Damit wir einen starken Trost hätten, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die vorhandene Hoffnung, das heißt Jesus Christus, die Erlösung, die er uns bringt, zu ergreifen. Das ist ein Bild aus dem Alten Testament von den Zufluchtsstädten. Wir sind Verbrecher, die sich zu Jesus geflüchtet haben, die bei ihm Zuflucht gefunden haben. Und ihm sind wir geborgen. In ihm sind wir sicher vor Gericht gegen unsere Sünden. Und dann gibt uns das Bild des Heiligtums und des Tempels. Der Hebräerbrief ist voll von Anspielungen auf das Alte Testament. Deswegen ist er nicht ganz einfach zu studieren. Aber unser Hohepriester, der in das Allerheiligste, in die Gegenwart Gottes hineingegangen ist, der ist ein Vorläufer für uns. Nicht so wie der Hohepriester im Alten Testament. Der Hohepriester im Alten Testament ist hineingegangen in das Allerheiligste und niemand anderer durfte rein. Niemand konnte ihm nachfolgen. Aber unser Hohepriester Jesus ist ein Vorläufer. Wir können ihm nachfolgen. Als Jesus gestorben ist und gesagt hat, es ist vollbracht, ist der Vorhang zerrissen. Er hat den Weg zu Gott freigemacht. Und wir wissen, weil er auferstanden ist, werden auch wir auferstehen. Auch wir werden ihm nachfolgen. Und wenn wir an ihm glauben, heißt es, sitzen wir schon in ihm, auf seinem Thron im Himmel. Also unsere Seele hat eine ganz feste Verankerung, wenn wir auf Jesus Christus vertrauen. Unsere Rettung ist absolut sicher in Jesus. In ihm sind wir sicher. Jesus rettet, wie wir vorhin auch gesungen haben. Jesus rettet. Will uns nicht zum Zweifeln bringen hier, will uns zum Festhalten bringen. Und ruhen darin und dieser Hoffnung, zu dieser absoluten Sicherheit, die wir haben in Jesus. Also, lass uns ohne Wenn und Aber an ihm festhalten, an ihm dranbleiben. Amen.
Amen.
Vater, wir danken dir für dein Wort. Und manche Dinge sind echt schwer zu verstehen für unser menschliches Kleinhirn. Aber Gott, das, was wir verstehen können von dieser Stelle, ist, dass es nicht heil ist, ohne Jesus in die Ewigkeit zu gehen. Und was für eine wunderbare, große, sichere Errettung wir in Jesus haben. Und so bete ich für jeden Einzelnen von uns, dass wir Menschen sind, die mit allem, was wir sind und allem, was wir haben, an Jesus festhalten und ihm vertrauen. Und dass wir Menschen sind, die mit Freude, aber auch mit Ernsthaftigkeit unser Glauben leben. Es ist kein Spiel. Es geht um Leben oder Tod. Und ich bitte dich, Herr, dass wir im Wachsen sind. Und Gott, wenn unsere Herzen irgendwie kalt geworden sind oder härter geworden sind, wenn wir uns irgendwie entfernt haben von dir in unserem Herzen, dann bring uns zurück, Herr. Bring uns zur Buße. Wollen wir umkehren zu dir heute Morgen? Wollen an dir festhalten, Herr. Danke, dass du uns gerettet hast. Danke, dass du uns so große Sicherheit gibst. Und halt uns nahe bei dir. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.